Wir hören Markus 8, Abvers 27. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit das Bibelwort. Liebe Gemeinde, Bibelwochenabschluss am Sonntag mit einem Thema eher aus der Mitte der Bibelwoche. Das ist zugegebenermaßen etwas merkwürdig. Aus äußeren Gründen ließ es sich nicht viel anders ordnen. Aber das könnte auch etwas Inneres deutlich machen. Es geht in diesen Versen um die Mitte des Evangeliums, um das Zentrum. Das heißt, darauf läuft alles hinaus. Dort müssen wir ankommen. In der Mitte des Evangeliums. Wer mathematisch begabt ist, der kann mal Kapitel und Verse bei Markus abzählen und dann die Mitte bilden und er kommt genau zu unserem Abschnitt. Aber er bildet nicht nur arithmetisch die Mitte, sondern beschreibt auch die inhaltliche Mitte des christlichen Glaubens. Ja, es gibt eine Mitte des Evangeliums. Und es gibt Dinge mehr am Rand. Die Dinge am Rand ergeben sich aus der Mitte und sie sollen auf die Mitte hin zugeordnet sein. Aber sie können unter Umständen verschieden zugeordnet werden. Da ist auch eine gewisse Freiheit. Das kann man etwas lockerer sehen. Aber die Mitte, die muss stimmen. Und viele Probleme des Christseins und der Kirchen haben ihre Wurzel darin, dass wir Mitte und Rand verwechseln. Dass wir Randgebete der Bibel in die Mitte verlagern und die Mitte an den Rand schieben oder ganz aus dem Blick verlieren. Und was noch viel schlimmer ist, immer mehr muss man feststellen, dass die Mitte verloren geht, dass man sie gar nicht mehr kennt, bekennt, kennen will. Oder auch, dass sie gezielt angegriffen und ausgehöhlt wird. Und das Ergebnis ist, dass man nur noch Desorientierung verbreiten kann, statt Orientierung zu geben, dass man nichts anderes mehr zu geben und zu sagen hat als alle anderen auch. Und da mache ich mir schon Sorgen um die Kirche. Und gleichzeitig bin ich froh, dass ich nicht Herr der Kirche bin. Das kann nur Gott lösen. Und die Lösung kann nur aus dem Wort Gottes kommen oder mit dem Wort Gottes. Wir müssen wieder zur Mitte finden. Und wenn die Mitte klar ist, wird alles andere auch sehr schnell klar. Unsere Probleme und Nöte und auch Streitfragen werden von der göttlichen Mitte her viel eher und gründlicher gelöst, als wenn wir sie menschlich scheinbar direkt angehen und lösen wollen. Die Mitte des Evangeliums ist nun keine fromme Ideologie oder irgendeine christliche Lehre, sondern zunächst eine Person, Jesus. An ihm scheiden sich die Geister. Bei Markus sehr deutlich, wer das Markus-Evangelium mal durchliest, die Geister erkennen sofort, wer Jesus ist. Sofort. Und die Menschen, die rätseln dran herum. Ja, irgendwas ist an ihm besonders. Er hat ein Wissen und er hat Fähigkeiten, die über das Normale hinausgehen. Die einen sagen, das muss Johannes der Täufer sein. Dieser fromme Mann war zwar hingerichtet worden, aber vielleicht ist er ja auferstanden oder wirkt sein noch lebender Geist in Jesus und deshalb hat er diese geheimnisvollen Kräfte. Andere sagen, das muss Elia sein. Der sollte doch noch einmal wiederkommen, steht in der Schrift. Vielleicht ist das bei Jesus ja passiert. Andere meinen, ein Prophet ist er auf jeden Fall. Vielleicht meldet oder manifestiert sich Elia oder einer der alten Propheten durch Jesus. So ein bisschen mischen sich in diese diffusen Vorstellungen wohl auch Gedanken, die eher im Aberglauben beheimatet sind. Also Tote melden sich durch Lebende oder die Seelen Toter bewohnen neue Körper, der Glaube an die Reinkarnation oder so etwas. Irgendetwas Spirituelles geht da jedenfalls in Jesus ab, soweit sind sie. Meinungen über Jesus gibt es viele, auch ganz positive. Und dass er etwas mit Gott zu tun hat und Gott irgendwie durch ihn redet und handelt, das sagen auch viele. Aber das ist es noch nicht. Ihr aber, was sagt ihr, dass ich bin? Auf die persönliche Erkenntnis und das persönliche Bekenntnis kommt es an bei Jesus. Und Petrus antwortet offen, du bist der Messias, der Christus. Du bist der göttliche und von Gott ausgestattete König, Priester und Prophet, der Retter, der die Wende bringt. Das ist die Mitte. Darum dreht sich alles. Das ist das Entscheidende, das muss klar sein. Jesus nicht irgendeiner, vergleichbar mit anderen frommen Männern, durch die Gott geredet und gewirkt hat, wie es etwa der Islam auch sieht, sondern unvergleichlich und einzigartig. Er hat die zentrale Stellung. Er ist die Mitte als Messias, als Christus, das heißt als der göttliche Gesalbte, der in besonderer Weise mit Gottes Geist ausgestattet und mit göttlicher Vollmacht ausgerüstet ist. Wenn das nun die Mitte ist, das Wichtigste, warum sollen das die Jünger dann nicht weiter sagen? Jedenfalls jetzt nicht. Später schon, wie die letzten Verse dann sagen. Warum verbietet Jesus jetzt das Weitersagen? Erstens, weil dieses Geheimnis nicht menschlich vermittelt werden kann. Wenn wir die Parallelstelle bei Matthäus nachlesen, merken wir, er berichtet es ausführlicher. Dort sagt Jesus Petrus, das ist keine menschliche Erkenntnis, das hat dir Gott, der Vater, persönlich offenbart, gezeigt. Das kann nur der Geist Gottes seinem Herzen erschließen. Und das kann auch nur in der Kraft des Geistes bezeugt werden. Und da wird erst zu Pfingsten ausgegossen. Ein zweiter Grund. Wenn dieser Anspruch klar wird, öffentlich wird, Jesus ist der Christus, dann schalten sich daran die Geister sofort, und zwar so, dass viele das verwerfen werden. Das werden viele ablehnen. Das werden sie bestreiten und bekämpfen. Ihn werden sie verwerfen, kreuzigen, um diesen Anspruch zu durchkreuzen. Und das sollen die Jünger nicht vorzeitig provozieren. Es wird zur von Gott bestimmten Zeit geschehen. Und genau hier ist die Stelle, wo Jesus das nun ankündigt. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das ist die Mitte. Die Mitte des Evangeliums, Jesus, der Gekreuzigte. Die Mitte des Kreuz. Im Kreuz treffen sich die Vertikale, die Senkrechte und die Horizontale, die Waagerechte. Die Vertikale von oben nach unten, das ist die göttliche Linie. Und die Horizontale, das ist unsere Linie, was uns angeht. Gott kommt von oben nach unten und handelt und streicht durch, was vor ihm nicht bestehen kann. So schafft er Verbindung zwischen uns und ihm. Bei der Horizontale geht es um das, was unsere Sache ist, wofür wir als Menschen verantwortlich sind. Gott kommt von oben nach unten und handelt und streicht durch, was vor ihm nicht bestehen kann. Und das gilt nun in doppelter Weise. Das Kreuz von Jesus, sein Tod für uns. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Warum musste Jesus eigentlich leiden? Das hängt mit der Frage des Leides überhaupt zusammen. Worunter leiden wir oder worunter können wir leiden? Ich denke, da gibt es 2 Arten von Leid, auch wenn die sich nicht ganz sauber trennen lassen. Zum einen Leid aus äußeren Ursachen heraus, also zum Beispiel Naturkatastrophen, Krankheit und Tod. Und Leid aus inneren Ursachen heraus, also Leiden, die mit menschlicher Schuld und Versagen zu tun haben, wie Ungerechtigkeiten, Streit, Kriege, menschlich verschuldete Armut und so weiter. Ich denke, alle Leiden lassen sich hier einsortieren. Leiden, die eher objektiv begründet sind, die von außen auf uns zukommen, und Leiden, die eher subjektiv begründet sind, die von uns selbst und anderen Menschen verursacht werden. Und solange wir leben, versuchen wir, Leid zu verhindern und zu bekämpfen. Also gegen Naturkatastrophen und deren Folgen kämpfen wir mit äußeren Maßnahmen, bauen Dämme und so weiter. Gegen Krankheit und Tod kämpfen wir mit medizinischen Maßnahmen. Gegen Ungerechtigkeit und Streit und Krieg kämpfen wir mit gesetzlichen Maßnahmen und Strafen und Verhandlungen oder wir greifen ein und so weiter. Und das alles ist notwendig und gut und unverzichtbar. Das müssen wir tun. Aber es ist sozusagen Unkrautbekämpfung über dem Boden. All dieses Leid hat eine unsichtbare Wurzel. Und das ist die Trennung von Gott. Ursprünglich gab es diese Dinge nicht, lesen wir in der Bibel. Sie sind nicht Gottes ursprünglicher und letzter Wille. Und deshalb kam Jesus, um dieses Leid an der Wurzel zu bekämpfen. Er befahl dem lebensbedrohlichen Sturm zu schweigen, er heilte Kranke, er weckte Tote auf, er befreite von Bindungen, er vergab Schuld. Er hat alle Formen und Ursachen von Leid von der Wurzel her und in der Kraft Gottes bekämpft. Und dazu gehört nun vor allem, dass er ans Kreuz gehen musste. Er musste das Leid und dessen Ursache, die Gottestrennung, die Sünde auf sich nehmen, um es endgültig besiegen zu können. Jesus besiegte das Leid nicht, indem er ihm auswich oder es nur bei den anderen bekämpfte, sondern indem er es auf sich nahm. So streicht das Kreuz alle Schuld und alle Gottestrennung durch. Leuchtet uns das ein? Nun, einem Petrus leuchtet es nicht ein. Kranke heilen, Gutes tun, da war auch Petrus voll dabei. Auch wir sind da voll dabei, leuchtet ein, Gutes tun, Leid bekämpfen, den Nächsten lieben, Frieden stiften, sich einsetzen, das ist christlich, ja. Ja, aber das Eigentliche ist das Kreuz. Ohne das Kreuz geht es dem Leid nicht an die Wurzel. Und ohne das Kreuz bringt aller Kampf gegen das Leid keine bleibende Frucht. Die Wurzel allen Leides ist die Trennung von Gott. Und die Frucht des Kreuzes ist die Vereinigung mit Gott in Herrlichkeit. Nehmen Sie das Kreuz weg und Sie haben das Gegenteil vom Christentum, nämlich Humanismus. Geh weg. Wörtlich sagt Jesus, hinter mich, Satan. Denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, was human, was humanistisch ist. Der Humanismus sieht nur das Irdische und macht den Menschen zum Maß aller Dinge, zum Maßstab für alles. Und das ist das, wo wir heute weithin hingekommen sind. Das ist das, wo Kirche heute weithin hingekommen ist. Dass Jesus für die Sünde der Welt sterben musste, wird immer mehr von Theologen bis hin zum obersten Repräsentanten der evangelischen Kirche bestritten. Präses Nikolaus Schneider sagte in einer Predigt öffentlich, Jesus sei am Kreuz nicht für die Sünde gestorben. Es sei ein fatales Missverständnis zu meinen, so etwas sei von Gott her nötig gewesen. Klar, so etwas passt nicht in unsere menschlichen humanistischen Konzepte. Was dann noch herauskommt an sogenannten Orientierungshilfen oder was beschlossen wird an Gesetzen und Richtlinien, orientiert sich logischerweise zunehmend nur noch an rein menschlichen, weltlichen Maßstäben, wie sie zurzeit gelten oder durchgesetzt werden. Biblische Anweisungen und Richtlinien werden ignoriert oder uminterpretiert oder für nicht mehr gültig erklärt. Als göttlich wird nur noch anerkannt, was menschlich und vernünftig erscheint in unseren Augen und was der Selbstverwirklichung nicht im Wege steht. Wir haben die Mitte verloren. Weithin jedenfalls. Und Markus zeigt uns, das Kreuz bedeutet in noch ganz anderer Weise, das ist die zweite Weise, Gott streicht von oben her durch, alles Menschliche durch, was vor ihm nicht bestehen kann. Hinter mich, Satan, sagt Jesus, denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, was human, humanistisch ist. Der Humanismus sieht nur das Irdische und macht den Menschen zum Maßstab. Der christliche Glaube sieht auch das Überirdische und erkennt Gott als Maßstab an. Das ist ein Unterschied, ein gewaltiger. Das Grundübel ist die abgrundtiefe Trennung des Menschen von Gott. Das Ergebnis davon ist die Hölle, die jetzt schon ihre Schatten auf unsere Erde wirft. Und die Grundlösung ist die ewige Erlösung des Menschen durch Jesus. Und das Ergebnis davon ist der Himmel, der jetzt schon auf unserer Erde aufleuchten möchte. Aber viele wollen nur noch, dass hier irdisch-menschlich alles gut läuft und wir uns wohlfühlen. Dafür soll und darf Gott helfen dazu. Dafür beten wir. Dafür wollen wir seine Segnungen. Gott hat sich um unser Wohlergehen hier zu kümmern. Tut er das nicht, dann versagt er in unseren Augen und wir versagen ihm die Gefolgschaft. Jesus sagt etwas ganz anderes hier. Es nützt nichts, hier alles zu haben, alle Schäfchen ins Trockene zu bringen, stromlinienförmig in der Masse mitzuschwimmen, so die ganze Welt zu gewinnen und am Ende die Seele zu verlieren. Sein eigentliches und ewiges Leben, sich selbst einzubüßen, zugrunde zu richten, zu verderben. Manches, was gut aussieht, kann tatsächlich schaden. Und manchmal lässt Gott vielleicht Leid zu, damit wir nicht am vermeintlich Guten zugrunde gehen. Jesus redet hier nicht von Selbstverwirklichung, sondern von Selbstverleugnung. Lesen Sie nach. Das Kreuz bedeutet durchkreuztes Denken. Es streicht das wohlwollende menschliche Denken eines Petrus durch und entlarvt es als satanisch. Hinter mich, Satan! Petrus wird hier zum Versucher für Jesus. Die schlimmste Versuchung ist nicht die, wo uns jemand zum Bösen verführen will, sondern die, wo uns jemand gute Tipps gibt, zum Guten rät, aber am Willen Gottes vorbei. Der größte Irrtum ist es, dem Ich nachzufolgen statt Jesus Christus. Der Zeitgeist, der die Selbstverwirklichung propagiert, ist das Gegenteil vom Heiligen Geist, der das Leben von Jesus Christus in uns und durch uns verwirklichen will. Der Jesus am Kreuz durchkreuzt unser Denken radikal, das heißt von der Wurzel her und bis in die Wurzel hinein. Und wo das nicht geschieht, haben wir es nicht mit dem biblischen Jesus am Kreuz zu tun, sondern mit einer Religion, die nur menschlich ist und menschlich denkt und letztlich ihre Inspiration von Satan her hat. Hinter mich, Satan! Petrus muss hier gründlich umkehren, das heißt, hinter Jesus gehen wieder. Nicht mehr Herr, ich gehe voran, sondern Jesus gehe voran. Jesus will und muss uns vorangehen und führen. Das fängt beim Denken an, dass wir anfangen zu denken wie Jesus. Es geht nicht an, dass wir Jesus oder Gott vorschreiben oder vorschlagen, was er zu tun und zu lassen hat. Da ist Umkehr angesagt. Nun ist da noch ein Missverständnis, das Jesus gleich mitbehandelt, nämlich manche meinen, wenn Jesus für mich gelitten hat, dann muss ich als Christ nicht mehr leiden. In gewisser Weise stimmt das. Wir müssen nicht mehr unsere Schuld leiden. Die hat Jesus durchgestrichen am Kreuz. Das ist erledigt. Die kann jeder loswerden. Für alles. Und es gibt am Kreuz auch Heilung für Krankheit. In seinen Wunden sind wir geheilt, sagt die Bibel. Das gilt sicher geistlich in Bezug auf unsere Schuld, aber auch für unsere Seele und unseren Körper. Mehr, als wir es wohl in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass Christen in mancher Beziehung mehr leiden, als Gott für sie jetzt will. Oder als es von dem her, was Jesus am Kreuz getan hat, eigentlich nötig wäre. Die andere Seite ist aber, wir haben die verständliche Tendenz, den Leiden auszuweichen, die Gott für uns vorgesehen hat. Dem Jesus, der ans Kreuz ging, nachzufolgen, bedeutet auch Kreuz in unserem Leben. Und er rief zu sich das Volk, es gibt also allen, samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, so steht es wörtlich da, nicht nur abtrünnig, sondern unter diesem ehebrecherischen Geschlecht, in dieser Generation von Ehebrechern und Sündern, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Was bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Wenn jemand damals sein Kreuz trug, war er unterwegs zur Hinrichtung. Es bedeutet also eigentlich die Zumutung, als Verbrecher angesehen zu werden und zu sterben und alle Vorstufen, die das nun haben kann. Die Welt, die Gott ablehnt, lehnt auch die ab, die mit Gott leben. Und die Welt, die Gott und seine Maßstäbe nicht haben will, fügt denen Leiden zu, die nach Gottes Willen leben und die Gottes Maßstäbe aufrechterhalten. Das war bei Jesus so. Und das ist bei allen so, die Jesus nachfolgen. Das muss uns nicht wundern, sondern darauf müssen wir uns einstellen. Auch in Deutschland und das zunehmend. Und wo das fehlt, fehlt etwas von der Mitte des Christentums, des Christseins, nämlich das Kreuz. Das Kreuz, die größtmögliche Schande für einen Menschen damals. Und trotzdem müssen wir uns dafür nicht schämen, sondern werden dafür ausgezeichnet, wenn Jesus wiederkommt. Es lohnt sich also. Das Kreuz als Zeichen des Todes wurde zum Zeichen des Lebens. Die Mitte, Jesus und das Kreuz. Jesus streicht von oben her durch, was uns Menschen von Gott trennt und was nicht vor Gott bestehen kann. Er streicht unsere Schuld durch als erstes. Aber dann auch unser menschliches Denken. Und genau so, auf diese Weise, schenkt er neues Leben. Das neue Leben hat das Siegel des Kreuzes. Petrus bekennt sich offen zu Jesus, wer er ist. Aber als Jesus sich zum Kreuz bekennt, versagt Petrus. Aber das Bekenntnis zu Jesus und das Bekenntnis zum Kreuz gehören zusammen. Das beides zusammen bildet die Mitte. Wer Jesus nachfolgt, hat Anteil an seinem göttlichen ewigen Leben und hat Anteil an der Verfolgung durch die Welt. Und das gehört nicht verschämt an den Rand, sondern offen in die Mitte. Die Hauptsache ist oder wird und auf jeden Fall bleibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.